Calciosiamo Neu, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Buonasera, liebe Tifosi, ist wieder Calciosiamo Neu, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Sascha Bahn, ich begrüße Sie wieder mal, meinen Serie A Experten René Steinhuber. Hallo Fratello.
Ciao a tutti, hallo Fratello.
Hallo, ja, liebe Tifosi, wir begrüßen euch zum... Ja, zur Analyse des drittletzten Spieltags in der italienischen Elite-Klasse. Und ja, lieber Fratello, wir beide haben uns ein paar Spiele rausgepickt, ne, weil für viele geht es um nichts mehr.
Ja.
Und wir haben uns da wieder mal im Abstiegskampf umgeschaut, auch um das Rennen um den Scudetto. Und ja, ich denke mal, das Spiel, was wohl von den Emotionen her am meisten polarisiert hat, war, glaube ich, Salernitana gegen Cagliari. Das war ja Wahnsinn, was da abgegangen ist. Aber bevor wir zu dem Spiel kommen, müssen wir uns natürlich auch noch mal dem Nachholspiel widmen. Weil Salernitana ja auch unter der Woche endlich das Nachholspiel gegen den FC Venezia hatte, also Abstiegskampf pur. Du hast das Spiel live gesehen,
ja,
und kannst gerne mal für die Tifosi so deine Gedanken dazu geben. Da es ja ein extrem wichtiger Sieg für Salernitana war und ja, Venezia ganz, ganz tief in den Schlamassel jetzt nochmal reingepusht hat.
Ja, und noch ein bisschen auch... ein bisschen auszuholen. Mhm. Venezia jetzt zwar gewonnen, jetzt gegen Bologna, aber ich habe auch heute mit Michi Svoboda geschrieben,
ja,
habe ihm halt gratuliert, er war jetzt wieder öfter in der Stammelf und zum wichtigen Sieg, mhm, aber ich glaube, ihm ist bewusst und allen anderen auch, dass es der Sieg halt trotzdem sehr, sehr spät gekommen ist, jetzt auch zwar rechnerisch ist es noch möglich, aber ja, für Venezia wird es zu 99% wahrscheinlich runtergehen, da müsste schon viel zusammenkommen,
ja,
aufgrund dessen, weil halt ein das Spiel schlechthin Salernitana gegen Venezia verloren gegangen ist. Mhm. Ja, es war der Bonazzoli, der Salernitana in Führung gebracht hat. Es war ein sehr ausgeglichenes Spiel, muss ich sagen. Mhm. Obwohl man schon Salernitana mit den Fans im Rücken, die wieder ja extrem abgegangen sind, so wie wir beide auch im Stadion waren, das, mhm, haben wir halt einfach gespürt die ganze Zeit, dass alle dran glauben,
mhm,
da gut mitgegangen sind. Und nach der Halbzeit ist aber dann Venezia stärker rausgekommen, hat einen Wechsel vollbracht, genau, der Ullmann, der Österreicher, ist reingekommen, mhm, und hatten dann ein bisschen Schwung nach vorne gebracht und dann zu dem Zeitpunkt auch eigentlich verdient mit Henri oder Henry, ich weiß es nicht genau.
Henri.
Aber nennen wir ihn Henri, weil Henri, der Name sagt uns was. Ja. Dann eigentlich verdient den Ausgleich gemacht und man wusste nicht, das ist wieder so auf Messerschneide. Und wie auch schon im Spiel, wie wir beide im Stadion waren, war es wieder einmal Simone Verdi mit dem sehr, sehr wichtigen Treffer für Salernitana. Der, mhm, Typ ist einfach in Überform momentan.
Ja, absolut.
Und hat da sämtliche Dämme gebrochen und mit dem Siegtor ganz, ganz wichtig. Und zu dem Zeitpunkt oder dann auch danach, glaube ich, war Cagliari bewusst, was das jetzt auch für Cagliari bedeutet hat, denn Salernitana war dann nur am zweiten Spieltag oder am ersten Spieltag waren sie nicht auf dem Abstiegsplatz, irgendwie so war das, mhm, und kam dann mit dem Nachholsieg gegen Venezia das erste Mal tatsächlich über den Strich. Und
richtig,
hätte das jemand vor zwei Monaten gesagt, die hätten alle ausgelacht. Also
ja,
das ist unfassbar, wenn man sich auch die Formtabelle anschaut. Ja, das ist krass. Also die letzten fünf Spiele, 30, jetzt 2 unentschieden.
Genau,
nur
genau.
Milan hat die ähnliche, ich glaube in der Formtabelle, genau, Milan dasselbe wie Salernitana, ansonsten alle etwas schwächer, okay, Inter
4 Siege, eine
aber
Niederlage.
Aber eine Niederlage, genau, aber die einzigen, mhm, ohne Niederlage, 4, mhm, Siege, 2 Unentschieden, so ist es bei Salernitana, bei,
ja,
Milan,
ja,
auch gleich, also Milan, Inter und Salernitana, die Top-Teams momentan in der Serie A und Wahnsinn, sie sind über dem Strich und dann halt die Schlacht gegen Cagliari.
Meine Fresse, da war natürlich richtig Stimmung im Stadion, ich habe es jetzt nicht live gesehen, ich habe nur an meinem Handy ein paar Spielszenen gesehen. Du hast gemerkt, dass mein Handy Probleme hatte, diese Atmosphäre wiederzugeben. Es war so laut, dass es schon leicht die Töne verzerrt hat. Ne? Kennst du ja, ne? Unglaublich. Und ja, Salernitana in dem Spiel Schon so seine Probleme gehabt, ne? Kalyani war schon auf jeden Fall mindestens ebenbürtig.
Ja, ich habe nicht alles gesehen, immer wieder Teilausschnitte, war aber live drauf, habe aber nicht das komplette Spiel gesehen. Und das, was ich gesehen hatte, war eigentlich sogar für mich jetzt neutral betrachtet, wohl natürlich ein bisschen für Salentana noch mehr, als wir im Stadion waren, sympathisiere, muss ich fast sagen, dass Cagliari fast das stärkere Team war. Mit den besseren Chancen auch. Glücklich da eigentlich dann in Führung gegangen, wieder einmal Simone Verdi. Ja. Mit einem Elfer, also Cagliari.
Ja, aber was ist in diesem Stadion passiert, als der diesen Elfer reingemacht hat? Meine Güte, was war da los? Unglaublich.
Wenn man nicht im Stadion war, kann man sich auch nicht vorstellen, was da los ist.
Ja. Unglaublich. Das war, da hat wirklich mein Handy Probleme gehabt, dieses Jubeln wiederzugeben. Und ich habe eigentlich ein gutes, stabiles iPhone-Handy, was kein Problem hat, die Töne wiederzugeben. Und Wahnsinn. Wirklich. Allein am Handy kriegst du schon Gänsehaut bei dem Tor.
Ja, es war dann nach dem Tor noch Cagliari, glaube ich, an die Stange geschossen. Ja, genau, durch Grassi, glaube ich, war es. Ja. Mhm. Da war noch eine ganz wilde Szene. Was war da? Ah, hat ein Tor erzielt, genau in der Nachspielzeit dann noch. Hat ein Tor erzielt in der Nachspielzeit und das war aber dann Foulspiel an Sepe, weil der den Ball schon in der Hand hatte und der Schiedsrichter hat dann. Ja, es war weggeschlagen, den Ball. Es war aber ganz schwer zu erkennen. Man wusste nicht genau, was ist da jetzt los. Dann hat man es aber gesehen. War dann, glaube ich, Minute 93, wo Cagliari dann das 1-1 gemacht hätte oder irgendwo so in der Nachspielzeit. Da dachten alle schon, es ist vorbei. Da war es 6 Minuten Nachspielzeit. So war es, ja genau. Und dann hat sich der Typ das noch 3-4 Minuten angesehen, der Schiedsrichter. Und dann gab es 10 Minuten Nachspielzeit.
Ja. Genau.
Naja, dann war es die 99. Minute, da war noch ein Eckball für Cagliari.
Genau so sieht's aus. Und dann war es Giorgio Altare, genau. Ja. Giorgio Altare, der da wirklich mit dem Schlusspfiff da das 1-1 macht und ja, da hast du dann wieder die berühmte Stecknadel fallen gehört in diesem Stadion.
Das wäre im Prinzip schon der sichere Klassenhalt gewesen.
Ja.
Zu 90% für Salernitana und jetzt wieder alles auf einen Punkt zusammen.
Wow.
Wahnsinn, wie spannend. Da hinten alles und jetzt auch die letzten Spiele dann, also wow, es wird richtig crazy, was da jetzt noch auf uns zukommt. Natürlich Cagliari mit einem immensen Selbstvertrauensboost, was das natürlich geben muss in Minute 99, jetzt gegen Salernitana noch zu treffen. Salernitana legt am Samstag dann vor, auswärts gegen Empoli. Empoli im Frühjahr eine Katastrophe, wissen wir eh, aber jetzt gegen Inter trotzdem mal gezeigt, dass sie auch nach vorne sehr gefährlich sein können, 2-0 geführt gegen Inter. Und Cagliari zu Hause wird mit Messer bewaffnet gegen Inter Mailand zumindest auf Leben und Tod kämpfen, auch wenn es natürlich ein übermächtiger Gegner mit Inter Mailand ins Stadion kommt, aber
wird ein heißer Tanz für die Nerazzurri auf jeden Fall.
Wird ein heißer Tanz, ja. Cagliari wird alles reinwerfen, Salentana wird gegen Empoli alles reinwerfen. Wird spannend zu sehen sein, wer es da, oder sagen wir mal, am vorletzten Spieltag da die Nase vorn hat. Das kann ja jeden Tag hin und her wechseln.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist unglaublich. Wir haben, glaube ich, dann auch schon die perfekte Überleitung zu Inter, weil wir genau die Mannschaften haben, die dann am nächsten Spieltag einfach die Gegner tauschen.
Ja.
Und Inter, natürlich, klar, es sieht jetzt so aus, ne, nach 2-0 Rückstand, dass Inter enorme Probleme gehabt hat gegen Empoli, aber eigentlich, auch wenn das Ergebnis so ein bisschen darüber hinwegtäuscht, war Inter schon sehr dominant gegen Empoli, hat sich unheimlich viele Torchancen herausgespielt. Ich glaube, über 30 Torschüsse oder so hatten sie, wenn ich das richtig in Erinnerung hatte. Und eigentlich hätte das Spiel auch 5-2 oder 6-2 ausgehen können. Empoli, wie du selber sagst, immer für ein Tor gut, aber halt defensiv extrem schwach. Und daher kann ich mir auch vorstellen, dass Salernitana gegen Empoli, da sie halt einfach das kompaktere Team sind, dass sie da das Ding machen werden. Aber klar, mit Inter wartet natürlich, also Inter hat jetzt mit Cagliari natürlich auch einen Gegner, der wirklich um Leben und Tod spielen wird. Und dann müssen die Nerazzurri ja auch noch jetzt im Pokal ran.
Ja, genau.
Ne?
Ja, Doppelbelastung jetzt gegen Juve natürlich.
Genau, Doppelbelastung kommt jetzt auch noch hinzu für die Nerazzurri. Wenn das Spiel dann in die Verlängerung geht, kommst du dann mit müden Beinen dann auch noch auf Sardinien, wo die dann, wie du sagst, mit dem Messer bewaffnet zwischen den Zähnen auf die Nerazzurri warten. Also es wird sehr spannend, auch wenn man vom Papier her sagt, ja, Inter hat jetzt den leichteren Gegner, mit Cagliari, das stimmt, aber wir wissen die größten Überraschungen und auch für alle, die gerne wetten, an den letzten Spieltagen holt man am meisten die Kohle. Also da habe ich auch schon tolle Gewinne gemacht durch unmögliche Tipps und ich glaube, ich bin nicht der Einzige damit. Aber ja, ich glaube, das kann richtig spannend werden für, also auf beiden Seiten, egal Abstiegskampf oder Meisterschaftsrennen jetzt, ne?
Ja, absolut. Eben, durch das fokussieren wir uns jetzt auch in den Spieltagsanalysen auf diese spannenden Themen. Klar, es gibt noch immer den Kampf um die Conference League oder die Euroleague, aber da entbrennt jetzt bei den meisten Fans jetzt nicht unbedingt das allergrößte Feuer. Von dem her fokussieren wir uns auf das Ganze. Wie du es richtig gesagt hast, ich glaube auch statistisch her, wenn man das nimmt, Inter Expected Goals fast 5,0, das ist ein kranker Wert. Und Empoli hingegen, glaube ich, hatte 0,3 oder irgend sowas. Also, dass die zwei Tore überhaupt geschossen haben, ist eigentlich ein Wahnsinn. Denn sehr viel öfter waren sie auch nicht vom Tor. Aber die Innenverteidigung von Inter hat da schon, ja, große Schwächen offenbart. Vor allem die Frei beim zweiten Tor war eigentlich eine Katastrophe. Sah gar nicht gut aus. Können nicht zweimal vors Tor kommen und zweimal ein Tor erzielen. Aber nach vorne hin war es natürlich eine richtige Wucht. Aber, wie wir auch gesagt haben, oder das ist einfach die Serie A, trotzdem auch Empoli, eines der schwächsten Teams mit Venezia überhaupt im Frühjahr und können dann trotzdem 2-0 im San Siro in Front gehen. Wer hätte das gedacht? Und von dem her, ja, der Ball ist rund. Es ist in jedem Spiel alles möglich. Wir wissen nicht, wie es kommen wird. Oben wie unten alles möglich und das macht die Serie A einfach aus, die spannendste und geilste Liga der Welt. Mit
Absolut,
Abstand.
ja.
Um es zu unterstreichen. Häkchen, Rufzeichen, Rufzeichen, Rufzeichen.
Auf jeden Fall. Aber wie du selber sagst, ne, das sind halt so Dinge, ne, wo es auch wieder um die Psyche der Spieler geht, dass solche Fehler natürlich nicht passieren dürfen. Ne?
Ja,
Also
klar.
gegen Cagliari könnte das natürlich teuer werden für Inter. Genau. Und daher, es wird auch eine Frage der Mentalität jetzt auf den letzten Metern sein. Egal ob im Abstiegskampf, also ich, beispielsweise, ich hätte den Elfer von Simone Verdi, hätte ich nicht geschossen. Beispielsweise. Ich glaube, ich wäre kollabiert, kurz bevor
Ja.
ich den Ball getreten wäre, bei der Erwartungshaltung da, ne?
Ja,
Also,
Wahnsinn. Was
ja.
der Typ da, weiß nicht. Macht er immer noch kurz eine Achtsamkeitsübung oder so, keine Ahnung, oder weiß nicht was, wie der sich immer runterfährt dann, um das dann zu machen, oder er nutzt das Adrenalin und knallt einfach drauf, ich weiß nicht. Also ich würde wahrscheinlich auch, ich bin ja selbst schon nervös, wenn ich die Spiele nur sehe. Und wenn ich dann immer denke, ich muss noch Elfer schießen. Aber ich würde auch nicht viel zielen, wahrscheinlich. Ich würde einfach abfackeln. Entweder Ball über Stadion oder ich knall das Ding unter die Maschen. Das ist nur so scheppert, ja.
Ich glaube, ich hätte mich auch für die rohe Gewalt dann entschieden. Da kann man mir wenigstens keinen Vorwurf machen. Ich hätte nicht stark
Ja,
genug
genau, ja,
geschossen oder
genau.
so. Ne?
Sasa im
Genau.
Sasa-Style.
Richtig, richtig. Ja, also da haben wir auf jeden Fall die Spiele schon mal abgegrast. Was war noch im Abstiegskampf? Ja, wir haben Venedig gegen Bologna, wie du gesagt hast, 4-3. Haben die Venezia gewonnen gegen Mihailovic Truppe,
Auch wenn 93. Minute Siegtor erst, also
genau,
Venezia.
genau.
Ja.
War auch nochmal so ein Lebenszeichen gewesen, aber wie du es schon angeführt hast, es wird wahrscheinlich jetzt nicht mehr reichen für den FC
Venezia kurz noch, um
Venezia.
es abzuchecken, wenn haben die das nächstes Jahr, die Roma auswärts. Okay, die Roma legt natürlich Fokus jetzt auf Conference-Finale, muss man auch sagen. Aber trotzdem, ja, trotzdem nicht so leicht. Ja. Und dann haben sie noch Venezia, wenn haben wir dann noch im Angebot? Zu Hause gegen Cagliari,
Oh, also besser
Da
hätte man
hofft
das
Cagliari
Drehbuch.
natürlich, es geht um nichts mehr für Venezia. Ja, das wird Cagliari wahrscheinlich hoffen. Aber
Aber
mal
besser
schauen.
kannst du das Drehbuch nicht schreiben, so von den Paarungen
Eigentlich
hier,
nicht.
ne?
Eigentlich nicht. Ja.
Krass, krass. Hier haben wir dann auch noch im Abstiegskampf den FC Genua. Ja, den hatten wir ja eigentlich auch schon fast beerdigt
Beerdigt.
gehabt. Genau, und die mussten jetzt gegen ein Juventus ran. Für die alte Dame geht es jetzt quasi um nichts mehr. Und ja.
Hat man aber besprochen in der Vorwoche. Schauen wir
Ja.
mal, was bei Genua gegen
Ja.
Juve möglich ist, denn für Juve geht es um nichts mehr. Die werden sich schon ein bisschen auf die Copa konzentriert. Und genau so war es dann auch. Also ja. Calcio Siamo Noi hat da schon die Lupe drauf gehalten. Und was mich natürlich besonders gefreut hat, war unser lieber Kelvin Yeboah. Ich habe mir gleich nach dem Spiel gratuliert. Kelvin Yeboah richtig geil gemacht in Minute 95. Da schön Körper reingestellt, hat sich abtreten lassen und hat da den Elfer rausgeholt, den entscheidenden. Also Kelvin, wow, richtig stark. Mhm. Und nochmal ein Lebenszeichen von Genua. Und ich denke, ja, Genua glaubt natürlich jetzt auch komplett noch
klar,
dran.
Also, natürlich.
Wollen wir uns punktemäßig dieses Ganze noch anschauen? Also,
Genua ist ja komplett dabei. Genau, Genua auf Platz 19 mit 28 Punkten, Cagliari auf Platz 18 mit 29 Punkten, Salernitana auf Platz 17 mit 30 Punkten. Also wie ihr seht, liebe Tifosi, hier kann auch alles passieren. Auch der FC Genua kann theoretisch diese Klasse noch halten. Sollten Cagliari jetzt verlieren gegen Inter und Salernitana gegen dann Empoli? Auch noch verlieren gegen Empoli, dann wäre der FC Genua auf Platz 17 und die anderen beiden abgestiegen. Also es ist crazy, es ist richtig crazy, was hier abgeht. Und der FC Genua muss als nächstes
gegen den SSC Neapel ran.
Oh, schweres Spiel, aber für Neapel geht es eigentlich auch nicht mehr um.
Es ist wieder so wie gegen Juve. So mit dem kleinen negativen Nachteil unter Anführungszeichen, es geht für beide um gleich wenig, aber Juve hat als ganz klar gewusst, sie wollen halt die Coppa gewinnen noch.
Ja.
Und schon mit einem Auge immer drauf geschielt. Ja. Neapel hat halt gar nichts mehr zu tun. So, die warten also auf Urlaub noch. So sagen sie, schauen sie auf die Uhr so, wow, wie lange noch bis Urlaub, das ist schon Wahnsinn. Hab gar keinen Bock mehr. Da ist eher so, findest du die Motivation noch oder bist mit Gedanken schon in Urlaub? Oder es wollen sich noch ein paar in der Auslage stellen für nächstes Jahr. Ich will, keine Ahnung, Stammplatz ergattern oder ich will mich in die Auslage stellen, weil ich den Verein auch verlassen will oder insinuiere mich, weil ich das sich von den Fans verabschieden. Also das sind so viele Komponenten, die damit einfließen lassen, ob das Niveau oder die Motivation, sagen wir es mal, gehalten werden kann.
Ja,
ist natürlich für Genua geht es da außer zum Leben und Tod. Mal schauen. Also ganz abschreiben möchte ich sie noch nicht. Und am letzten Spiel, da haben wir da FC Genua zu Hause gegen Bologna, die gerade gegen Venezia verloren haben. Bologna ist auch so die Wundertüte, wenn die Bock haben, schlagen die jeden. Und wenn sie keinen Bock haben, verlieren sie gegen jeden.
Ist so.
Fuck, ist das eng, Alter.
Wow. Ja, hier geht's richtig ab in der Serie, so muss das doch sein.
Ja,
geile Sache, Mann. Gib mir richtig einer flitzen, liebe Tifosi. Und wir flitzen jetzt mal in die Pause und melden uns dann gleich nach einer kurzen Break wieder bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.
Homewood, Kalifornien. Ein Sommerabend am Lake Tahoe. Ein Ehepaar geht ins Bett, allein im Haus, glauben Sie. Doch da ist noch jemand. Ein Mann, der sich vor Stunden hineingeschlichen hat. Und der wartet. Minuten später fallen Schüsse. Der Täter flieht und 2 Jahre lang hat dieser Mord keinen Namen. Bis sich zeigt, der Täter kommt aus der eigenen Familie. Ein ehemaliger MLB-Spieler, der alles hatte und alles verloren hat. Was bringt einen Mann dazu, seine Schwiegereltern zu töten? Tatort Sport, der Fall Dan Serafini. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
So, liebe Tifosi, da seid ihr bei Calcio Siamo Noi, der Serie A Talk auf mein Sportpodcast.de. Wir machen weiter mit der Serie A. Wir hatten ja eigentlich den Abstiegskampf so gut wie abgefrühstückt, aber da es gerade zur Thematik passt, wollen wir auch noch auf Spezia eingehen. Spezia Calcio auf Platz 16 mit 33 Punkten, also so gesehen 4 Punkte Vorsprung auf Platz 18.
Ja.
Und jetzt hat es vom, ja, nennen wir es so eine Art italienischer Verbraucherschutz, weil der Name ist so endlos lang, da würde euch und uns nur noch mehr verwirren, aber es ist so eine Art Verbraucherschutz, hat jetzt nochmal Einspruch eingelegt. Ne?
Einen Antrag haben sie gestellt
an die Antrag. Liga. Ein Antrag, okay, nennen wir es Antrag an die Liga bezüglich des Spiels gegen Spezia, da Milan ja eigentlich ein reguläres Tor erzielt hat.
Und, Minute 93.
Genau, und das wurde aberkannt. Und der Schiri hat eigentlich auf dem Platz auch schon seinen Fehler eingesehen, aber er hat halt schon gepfiffen. Genau, jetzt hat sich der Verbraucherschutz da gemeldet. Und für Spezia ist es natürlich jetzt eine Sache, wenn sie diesen Sieg nicht hätten, dann hätten die genauso viele Punkte wie Salernitana und wären auch mittendrin im Abstiegskampf. Ne?
Ja.
Und Milan dagegen hätte 3 Punkte mehr auf dem Konto und dann hätten sie 83 Punkte und
wären durch,
genau. Also, das ist die Thematik. Wie gehen wir beide jetzt damit um?
Also bei Spezia ist es so, ein bisschen weiter auszuholen. Wir nennen das Pferd jetzt beim Namen nochmal. Also the Coordination of Association for the Defense of the Environment and Rights of Users and Consumers. Ja, haben das. Und zwar geht es um 2 Spiele. Zweimal betrifft Spezia, um das schon auch korrekt anzuführen. Milan Spezia ist da vom Verbraucherschutz genannt worden und Spezia gegen Lazio. In dem einen Mal ist Spezia ganz klar bevorzugt worden gegen Milan. Ja. Und gegen Lazio sind sie quasi benachteiligt worden. Da ging es darum, dass Acerbis Tor zum 3:4 abseits war und der VAR hat es nicht gecheckt, weil der Tormann so weit draußen war und es traf dann quasi 2 Feldspieler, weil der Tormann war dann das dritte Glied und der VAR, die machen, wer muss schon Schiedsrichter sein, um das zu wissen? Ich meine, da muss ja kein Experte sein.
Ja, ja.
Aber für den VAR in Italien war es schon wieder zu viel. Und haben dann das Tor von Acerbi gewertet, wäre sonst beim 3:3 geblieben, muss man sagen, und dann hätten sie zumindest da einen Punkt mehr. Und bei Milan war es die Thematik, dass es 1:1 gestanden ist, in der 93. Minute passt Rebic auf Messias. Es passiert ein Foul, Messias schießt ein Tor und der Schiedsrichter pfeift, so weiß ich nicht, eine Zehntelsekunde vorher rein und gibt Vorteil für Milan anstatt Tor. Das heißt 2:1 für Milan, Spiel ist erledigt, Milan hat 3 Punkte, Thema erledigt. In dem Fall war es so, er gibt Freistoß für Milan, Milan schießt den Freistoß in die Mauer und im Konter schießt Spezia 2:1. Somit steht es da 2:1 für Milan, 1:2 für Spezia.
Spezia
hat in dem Fall zu viele Punkte, in dem Fall 2, wenn man das Lazio-Spiel abzieht und wären somit im Abstiegskampf wieder komplett drinnen.
Ja.
Und Milan fehlen die natürlich jetzt im Kampf um die Meisterschaft und Einspruch gibt es deswegen, weil es quasi Dinge sind, die trotz VAR nie im Leben passieren dürfen. VAR, Fehlentscheidung bei Elfer oder Nicht-Elfer, ist ja trotzdem immer nur ein Elfer. Ein Elfer ist ein Standard. Ein Elfer ist eine Wahrscheinlichkeit, ein Tor zu erzielen mit 60%. Aber ein Tor ist halt zu 100% ein Tor. Es gibt nicht weniger als ein Tor oder mehr Tor ist ein Tor und entscheidend Spiele. Elfer kann Spiel entscheiden, aber ist halt kein Tor. Ja. Genauso wie eine nicht gegebene rote Karte. Aber das ist, glaube ich, für mich war es einfach nur zwar darauf hinzuweisen, dass es da Ungerechtigkeiten gab, aber ich glaube jetzt vom Gefühl her nicht ernsthaft dran, dass die Liga die 2 Spiele nochmal ansetzen wird, denn wie auch? Machst du die letzten beiden Spieltage, machst die alle zeitgleich, damit da nichts geschoben werden kann und dann musst du ja, weil Spezia zweimal wäre, das hinten nach dranhängen, nach der Meisterschaft und dann hast du dann Meister Mitte Juni oder so. Und werden sie sagen, es sind Tatsachenentscheidungen. Ja, der Schiedsrichter ist dann nachher in den Medien überall gestanden und war eh zutiefst betroffen aufgrund der Fehlentscheidungen.
Ja.
Beim VAR waren ja auch alle entsetzt. Mourinho hat dann gesagt, Alter, was ist mit dem VAR los, Alter? Wir spielen da gegen Lazio um die Euroleague-Gruppenphase, um die Fixe und die erkennen nicht mal, was Abseits ist und Abseits anhand des Regelwerks.
Ja,
obwohl das jeder gesehen hat, ist ja auch ein Wahnsinn. Also so mit Lazio gewonnen, aufgrund eines illegalen Treffers und damals halt bei Milan das Gegenteil. Es hat alles gegeben schon, es gibt auf dieser Welt alles, aber mein Gefühl sagt mir, dass da nichts mehr rauskommen wird und Spezia somit gerettet ist.
Ja, also da teilen wir ein Gefühl. Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass sie es machen werden. Wie du selber sagst, reguläre Tore sind reguläre Tore, aber also ich glaube, in der Geschichte des Fußballs sind schon so viele reguläre Tore aberkannt worden, aus den unterschiedlichsten Gründen und das wäre jetzt natürlich ein Präzedenzfall und wenn der durchgeht, oh mein Gott, ich glaube, dann hätten wir sehr viele Nachholspiele plötzlich durch Schiedsrichterversagen und keine Ahnung was, deswegen bin ich da auf jeden Fall deiner Meinung, dass das nicht passieren wird. Also für die Tifosi, die jetzt da Hoffnung haben, dass da was passiert, das wäre für mich eine Riesenüberraschung.
Ja, wäre für mich auch eine Riesenüberraschung.
Genau. Gut, ja, dann haben wir eigentlich auch die perfekte Überleitung zum AC Milan. Ja, wir haben schon über Inter gesprochen, über den AC noch nicht, der mit Hellas Verona auf jeden Fall die unangenehmere Aufgabe im Meisterschaftsrennen hatte. Die Truppe von Igor Tudor kam mit 3 Spielen in Folge ungeschlagen oder besser gesagt, Milan kam nach Verona, machen wir es so
Obwohl,
strikt. Ja.
das hat dich verwirrt, weil es für Milan trotzdem fast ein Heimspiel war. Es waren ja 16.000 Milan Fans im
Ja,
Stadion.
stimmt. Es waren schon wirklich viele da. Die Stimmung war auch da sehr, sehr prächtig, sage ich mal. Und ja, also unsere Gedanken zum Spiel. Milan auf jeden Fall direkt mit dem Gaspedal. Also
Ja,
mit dem,
durchgedrückt.
genau, direkt durchgedrückt. Man hat gemerkt, die wollten auf jeden Fall und sind dann ja auch früh in Führung gegangen durch Tonali nach wieder einem sehr, sehr krassen Traumpass von
Mike
Maignan,
Manier.
der sich da langsam als Regista herauskristallisiert gegen hochpressende Mannschaften. Ich glaube, mit Donnarumma wäre dieses Tor nicht gefallen oder generell hätte man, glaube ich, nicht so ein gutes Aufbauspiel gehabt, ne?
Vermutlich nicht, ne? Das wäre wahrscheinlich Einwurf geworden bei Donnarumma.
Ja,
War
glaube ich nämlich auch. Da wäre
aber
der
dann
Ball.
abseits, ne? Um das nur anzufügen. Überragend gemacht von Tonali dann.
Ja, ja, ja.
Ist schön eingedreht, wenn hat er da eingeschnappt, den Ilic, glaube
Ilic,
ich, hat da
Ilic,
geholt, er ja, extrem stark gemacht.
Hm.
Und dann stand da die Fußspitze quasi vorne. Wir werden das Spiel nur analysieren, weil jetzt aber schon der ein oder andere mich auch immer wieder privat gefragt hat, ob wir denn irgendwann einmal auf den Verkauf von Milan eingehen werden. Nur um das auszuschneiden, wir werden das jetzt nicht machen. Aber wir werden es jetzt auch nächste Woche oder übernächste wahrscheinlich noch nicht machen. Bitte habt dann noch ein bisschen Geduld. Der Meisterschaftskampf ist einfach zu spannend. Wir werden da wahrscheinlich dann eine eigene Folge mal drehen, wenn denn die milliardenschweren Amerikaner oder dann Bahrainer eventuell Milan übernehmen. Da wird es dann ein eigenes Ding dafür geben. Da wollen wir jetzt noch nicht drauf eingehen, nur um da kurz ein
Genau.
Statement dazu zu machen, weil sich wahrscheinlich schon sehr viele fragen, warum es dazu noch nichts gibt. Und es wird wahrscheinlich auch noch bis nach der Meisterschaft dauern, bis es ein
Ja.
offizielles Statement geben wird. Das würde sonst zu viele Probleme, glaube ich, im Verein bedeuten. Und darum wollen sie da, glaube ich, noch ein bisschen abwarten. Aber
Und die
jetzt können wir
Gerüchte
weitermachen.
sind ja auch sehr wild gerade, muss
Ja.
man halt auch dabei sagen. Das ist ja gerade noch sehr, also nicht gerade durchschaubar, wer jetzt da den Verein kaufen wird. Und kann auch sein, dass noch eine dritte Partei dazukommt und dann können wir
Ja,
wieder
weiß
einen neuen
es ja.
Podcast drehen. Und ja, wir sind halt auch kein Milan-Podcast, sondern allgemein Serie A und dann müssen wir das Ganze auch irgendwie ja, so bündeln, dass es für alle Sinn macht. Ne?
Genau.
Genau. Ja. Auf jeden Fall Milan früh, also ja, was heißt früh? Sind in Führung gegangen, aber das Tor wurde dann aberkannt, wie du gesagt hast, durch die Abseitsstellung von Tonali. Und ja, dann denke ich mal, war das schon ein Nackenschlag für Milan, weil die haben alle ausgelassen gejubelt, die Emotionen waren da. Und dann kommt Hellas und macht das 1 zu 0.
Ja.
Ne? Da
Vorher noch
doch
so
ist
eine
es
Halbchance, aber
erstmal.
eigentlich aus dem Nichts muss man sagen, Hellas hat
Ja.
da in Führung gegangen.
Richtig, da kommst du dir auch vor wie im falschen Spiel, glaube ich. Und da habe ich dann gedacht, okay, was passiert jetzt? Wie gehen die mental mit diesem doppelten Nackenschlag um? Und ja, wir müssen attestieren, dass sie sehr gut damit umgegangen sind, ne?
Absolut. Sie haben weitergemacht, sie haben Druck gemacht, sie haben die Situationen gesucht. Immer 1 gegen 1, waren giftig gegen den Ball. Und ja, man muss dieses Mal einfach Leao rausheben, weil das einfach der Mann ist, der den Unterschied macht. Also es ist Wahnsinn. Also diese Geschwindigkeit von Leao,
Ja, ist
dieses
Wahnsinn.
Dribbling, es ist schon richtig krank. Also das habe ich bei Milan seit sehr, sehr langer Zeit in der Offensive nicht
Nicht
mehr
mehr
gesehen,
gesehen,
dass da
ja.
jemand so den Unterschied ausmachen kann. Der Leao in dieser Form, das ist ein Tier. Und Hellas hat es ein ums andere Mal ja, leidhaft mitbekommen, wie das denn ist, wenn Leao mal den Turbo zündet. Und da sehen die
Kasane
anderen
meistens,
aus.
ne?
Sehen aus, als würden die anderen mit einer Krücke gehen.
Ja,
Das sind
Wahnsinn.
Welten dazwischen. Und überragend. Es ist dann zum 1-1. Und was sagen muss, Tonali dieses Mal sehr, sehr oft in der Box anzutreffen. Ich habe auch ein Bild gesehen, wo quasi dann die Positionen im Endeffekt real gestanden sind. Und da war Tonali fast auf einer Linie mit Krunic. Ja. Dann waren beide eigentlich deutlich höher und Kessié quasi auf der 6 und die beiden etwas höher gestanden und somit Tonali sehr, sehr oft die Box besetzt gehabt. Wohl zu seinem Geburtstag, das war ja auch der unbedingte Torziel und hat es dann gemacht.
Genau. 1-1. Nee, ich habe auch gelesen, dass Pioli ihn höher, also mehr nach vorne verschoben hat, weil halt auch Mané ja ständig mit langen Bällen operiert hat, weil Hellas ja auch mannorientiert vorne presst. Und mit den langen Bällen hebelst du natürlich das Pressing aus. Und wenn du dann mehrere Leute vorne in der Box hast, die den zweiten Ball, wie heißt es, oder generell halt mehrere Anspielstationen da vorne hast, dann ist die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass du den Ball nach dem langen Abschlag bekommst. Und ich finde, es war klug gemacht, ihn mal weiter nach vorne zu bringen, weil ich sowieso auch finde, dass der Tonali eigentlich, klar, ist ein guter Regisseur, der aus der Tiefe das Spiel gut aufbauen kann, aber er hat nun mal auch extreme Offensivqualitäten und ich fand auch bisher, dass das schade ist, wenn der nur hinten ist, weil er so viel mehr kann. Ne? Ja. Und jetzt hat er auch mal gezeigt, dass er Goalgetter-Qualitäten hat und auch weiß, wie er sich zu platzieren hat, gegen Lazio getroffen. Und jetzt stell dir vor, das Tor wäre nicht abseits gewesen, dann hätte er einfach 3 Tore in einem Spiel gemacht.
Ein Hattrick zum Geburtstag.
Ja, stell dir das mal vor, das ist unglaublich. Und ja, die beiden Spieler, ob Leao und Tonali, waren letzte Saison ja, 2 komplett andere Spieler, die sich in dieser Saison unheimlich weiterentwickelt haben und nun sinnbildlich auch für die Wende Milan stehen in diesem Spiel, wie ich finde. Weil beide in die Bresche gesprungen sind und das Ruder nochmal umgerissen haben, was für eine junge Mailänder Mannschaft nicht immer in dieser Saison typisch war.
Ja. Ne? Genau. Zweite Tor dann eigentlich sinnbildlich fast eine Kopie, zumindest von den Protagonisten her.
Mhm. Ja, genau. Und dann das 3-1 ne, durch
Florenzi
nach einem wunderschönen Doppelpass. Mit Messias, der vorher aber auch eine riesen Torchance zu vergeben hat. Ich habe mir nur gedacht, was wäre gewesen, wenn es nur 1-1 gestanden hätte. Oder sagen wir, Hellas wäre 1-0 im Gewinn gewesen, der Messias rennt alleine auf den Tormann zu und schießt das Ding über den Querbalken. Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Ne? Der Rebic damit einen schönen Assist.
Ja.
Aber ja, und somit war es dann hochverdienter 3-1-Sieg. Muss man sagen, für Milan, die da Moral gezeigt haben, die gezeigt haben, dass sie eine Top-Mannschaft sind und warum sie da auch vorne stehen. Und jetzt haben wir da, ja, Milan nächste Woche, Atalanta Bergamo zu Hause. Atalanta Bergamo natürlich eins der Top-Teams in der Liga, die heuer aber, also dieses Jahr ihre schwächste Saison haben, so in den letzten 4-5 Jahren, aber immer noch brandgefährlich natürlich sind, bestickt mit Top-Spielern. Ja. Bei Atalanta Bergamo so der Status quo war zuletzt, dass Gasperini das erste Mal anklingen hat lassen. Er weiß nicht, ob es nächstes Jahr mit ihm weitergeht. Es hat sich einiges im Verein getan. Ja. Hat mich schon verwundert. Weiß nicht genau, bin jetzt nicht so nah dran in den letzten Wochen, beziehungsweise lag der Fokus jetzt nicht so auf Atalanta Bergamo wie vielleicht im vergangenen Jahr oder in den letzten 2. Müssen wir sich da mal ein bisschen näher mit auseinander beschäftigen, was da genau los ist oder was das jetzt auch mit sich bringt, wundert mich schon. Denn voriges Jahr war quasi Papu Gomez gegen Gasperini und man hat sich ja dann gegen den Kapitän entschieden und für Gasperini. Jetzt dachte man, der bekommt jetzt eine Statue und bleibt die nächsten 20 Jahre, dass er sowas überhaupt sagt.
Ja.
Wird spannend zu sehen sein. Mhm. Wieder ein sehr, sehr schweres Spiel natürlich für den AC Mailand, wo sie alles reinhauen müssen vor ausverkaufter Hütte. Wird spannend zu sehen sein, was da möglich ist und ja, wir sind alle gespannt, genauso wie ihr, was da in den nächsten Wochen los sein wird, ob Lautaro Martinez seine Torquote, die er in den letzten Wochen wieder aufgebaut hat, auch gegen Cagliari fortsetzen kann, ob Leao seine Form halten kann, ob Simone Verdi seine Form halten kann und. Es sind so viele Sachen im Abstiegs- und im Offensiv-, also im oberen Bereich der Tabelle momentan im vollen Gange. Ich hoffe jetzt, die anderen haben Verständnis jetzt für das, dass wir jetzt den Kampf um die Conference League oder Euroleague jetzt nicht so das Messer drauflegen. Wir werden auf jeden Fall in 2 Wochen oder wenn die Saison vorbei ist, ihr wisst es, traditionell Saisonabschluss, dann machen wir dann das Team der Saison Wenn wir das zusammenpacken, wo Sascha sein Team das so macht, wo ich mein Team das so mache, dann machen wir einmal die Auflösung unserer Saisonprognose, wo wir wieder das Spiel machen, was hat Sascha getippt, was habe ich getippt und wo wir dann auflösen, wer hat dann die Prognose unter Anführungszeichen für sich entschieden. Das ist alles noch in Gehen, nur dass ihr ein bisschen so wisst, was ist die nächsten Wochen so los, wenn alles nach Plan läuft. Ja? Sind auch, genau. Kann man privat natürlich nie sagen, mit Erkrankung, mit Terminen oder sonst irgendwas, aber Plan wäre so, nächsten Wochen noch zu Spieltagsanalysen, um euch Abstieg und Scudetto-Kampf nahezubringen, dann Saisonabschluss, Top-Teams oder Top-Team der Saison und solche Sachen. Dann werden wir uns auch einmal, denke ich, wenn wir das alles abgeschlossen haben, bevor wir dann wieder in die Transfers reingehen, mal vielleicht ein, zwei Wochen Urlaub auch mal gönnen.
Genau. Dann wird's brauchen auch wir auch mal. Ja, das auf jeden Fall. Und
nach den Strapazen.
Yes. Und dann wird es auch wieder ein bisschen spielerischer. Ne? Wir haben auch immer viel Spaß mit unseren Formaten, die wir da nach Saisonschluss haben. Deswegen, ja. Aber ich meine, uns wird ja schon öfters gesagt, ne, so vom Hoster, dass die Podcasts gerne auch kürzer sein können. Und ich glaube, dann tun wir jetzt wenigstens in der Phase das mal erfüllen, bevor wir wieder hier so eine Stunde Schinken schnüren, sage ich mal.
Ja. Top-Team der Saison und solche Sachen, das dauert ja nicht wieder ewig. Wo ja, dann jede Position haben wir dann fünf Leute für die Innenverteidigerposition, für die Halbrechte und du erklärst, warum der rein muss und ich erkläre, warum der rein muss und dann sind wir bei den Innenverteidigern durch und haben schon eine Dreiviertelstunde.
Stunde safe.
Ja, da könnt ihr absolut euch schon, ich würde sagen, in 3 Wochen sowas werden wir da gewaltiges Ding rausbraten für euch.
Ja. Genau, so sieht's aus, lieber Fratello. Ja, liebe Tifosi, dann machen wir den Podcast an dieser Stelle dicht. Und ja, wir wünschen euch noch einen spannenden nächsten Spieltag und ihr hört uns dann wieder nächste Woche selbe Zeit. Und bis dahin sagen wir alla prossima, ci sentiamo, passt auf euch auf.
Ciao. Ciao.
Calcio Siamo Noi. Der Serie A Talk auf meinsportpodcast.de.